Ja, ich freue mich sehr, dass ich wieder einmal bei euch in Iland sein darf. Ich fühle mich sehr verbunden mit euch, weil meine Heimatgemeinde, meine Gemeinde, die FG Scharn, ist auch eine kleine Gruppe. Und wir treffen uns auch im Oberland. Ja, es gibt, Liechtenstein ist zwar ein sehr kleines Land, aber es gibt doch zwei Wahlkreise. Es gibt ein Unterland und ein Oberland. Und in der Mitte gibt es so einen Rebelgraben, sagt man dem. Es gibt so eine Trennung. Die Unterländer sind mehr so nach Österreich orientiert und die Oberländer mehr so Schweiz orientiert. Und wir wohnen im Oberland und die Gemeinde ist auch im Oberland. Also nicht Bündner Oberland, aber Liechtensteiner Oberland. Ja, und ich habe nachgeschaut, ich war schon fünfmal bei euch. Ganz herzlichen Dank, dass ich immer wieder zu euch kommen darf. Ich komme sehr gern. Ich habe extra für euch ein Bild rausgesucht aus früheren Zeiten. Auf diesem Bild bin ich noch etwas jünger. Ein Bild aus der Westschweiz. Ich habe nicht ein Welschlandjahr gemacht nach meiner Ausbildung als Laborant. Ich musste ins Militär gehen. Damals vor 20 Jahren hatte man einfach nur die Wahl zwischen Gefängnis oder Militärdienst. Und ich habe mich entschieden, ich gehe in die Rekrutenschule zu den Spitalsoldaten. Ich hatte den Eindruck, das ist was Sinnvolles, da lerne ich noch was, Spritzen geben, Infusionen anhängen, irgend sowas, da kann man was lernen, das ist bestimmt eine gute Idee. Da ging ich hin, aber ich wurde enttäuscht. In der ersten Woche, da sahen wir gar keinen Patienten, keinen Verband, keine Spritze, gar nichts, sondern wir mussten einfach ins Zeughaus gehen, Material fassen und nicht nur einen Tag, mehrere Tage, in meiner Erinnerung eine ganze Woche lang mussten wir Material fassen. Irgendwo in einem Zeughaus, da gab es Kampfstiefel, Kampfrucksack, Tarnanzug, Pistole, Taschenmunition, Sackmesser, tonnenweise Material. Auf jeden Fall merkten wir unserem Kompaniekommandanten, unserem Chef war es offenbar wichtig, dass wir gut ausgerüstet sind. Wir sollten alles haben, eine gute Ausrüstung. Wir fragten uns ja, wir sind eigentlich Spitalsoldaten, was brauchen wir? Eine Pistole, Taschenmunition? Wir wollen doch Leuten helfen. Das verstanden wir nicht so ganz, weil wir kamen nie auf ein Schlachtfeld oder sowas, aber wir merkten, eine Ausrüstung ist was Wichtiges. Unserem Kompaniekommandanten war das sehr, sehr wichtig. Und spannend ist, dass auch der Apostel Paulus in seinem Brief an die Epheser von seiner Ausrüstung schreibt. Er schreibt von einer persönlichen Kampfausrüstung. Und er schreibt da im Epheserbrief, im Kapitel 6, da schreibt er die Waffen Gottes, Ausrüstung für den Kampf gegen die Mächte des Bösen. Und er schreibt, nun noch ein letztes, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangeliums des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und ergreift das Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Ja, ein langer Text, und wenn wir uns diesen Text anschauen, vielleicht auch als Wortwolke, fällt uns sofort auf, es ist ein kämpferischer, kriegerischer Text. Und so etwas sind wir vom Neuen Testament nicht gewohnt. Wir lesen da mehr von Gottes Liebe, von seiner Güte und nicht von Waffen, von Heer, von Angriff, von Kampf, von Rüstung. Und ich habe mich gefragt, ja, übertreibt der Paulus nicht ein bisschen? So brachial, Helm, Brustpanzer, Schild, Schwert, ist das wirklich nötig? Brauchen wir das? gibt es diesen Kampf, von dem Paulus schreibt, tatsächlich. Und leider hat Paulus wirklich recht, es gibt tatsächlich diesen Kampf. Aber es ist mir ganz wichtig zu sagen, es gibt keinen Dschihad, es gibt keinen heiligen Krieg gegen Menschen. Das sollten wir uns ganz gut merken. Unser Kampf ist ganz anders, er richtet sich nie gegen Menschen. Es gibt keinen christlichen Selbstmordattentäter, es gibt keinen christlichen Terrorismus. Und wer meint, im Namen von Jesus einen Anschlag planen zu müssen, der hat vom Evangelium, von dieser guten Botschaft von der Bibel überhaupt nichts begriffen. Weil dieser Kampf, sagt Paulus, der findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Der Paulus schreibt uns nämlich und sagt, unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Also Paulus sagt ganz deutlich, es gibt diese unsichtbare Welt. Wir haben das schon bei den einleitenden Worten gehört. Die Leute fragen sich, ja, gibt es das? Paulus sagt, ja, diese Welt, die gibt es. Es gibt eine unsichtbare Welt und es geht genau darum. Es geht nicht darum, gegen Wesen aus Fleisch und Blut zu kämpfen. Fleisch und Blut können wir anfassen, das ist etwas Sichtbares. Da geht es um Menschen. Und Paulus sagt, nein, wir kämpfen gegen unsichtbare Mächte. Gegen Satan und seine Dämonen, da findet die Schlacht statt, da ist der Kampfplatz. Und Paulus sagt auch, hey, schaut hinter die Kulissen, versucht hinter allem dem die unsichtbare Welt zu sehen. Und wir haben es auch schon gehört, man spricht nicht mehr darüber, die Leute sagen, ja nee, also Teufel und Himmel und Hölle, das ist doch völlig out of fashion, das gibt es gar nicht mehr. In unserer aufgeklärten Zeit gibt es nur noch das, was wir anfassen können, was wir beweisen können, was wir messen können. Ein Teufel gibt es vielleicht noch beim Fasching als Kostüm oder sowas, aber da ist keinen Platz mehr für den Teufel und seine Dämonen. Ich glaube, das genau gehört auch zu der Taktik vom Teufel, zu seiner Verschleierungstaktik, dass man denkt, ja, den gibt es gar nicht mehr. Das passt ihm. So kann er nämlich ungestört und hinterlistig weiterkämpfen, zerstören und kaputt machen. Und vielleicht hast du aber auch schon davon gehört, dass gesagt wird, ja, Satan ist ein besiegter Feind. Und vielleicht hast du daraus auch falsche Schlüsse gezogen. Du denkst, ja, er hat kapituliert, er ist besiegt und er sitzt jetzt so ganz brav und harmlos wie so ein kleines Hündchen, so ein braves Hündchen sitzt er zu den Füßen von Gott und winselt noch so ein bisschen, aber er ist ein besiegter Feind. Er ist harmlos, er schwenkt die weiße Friedensfahne, sitzt so wie ein kleines Hündchen bei Gott, so ganz niedlich, da sitzt er, aber leider ist es nicht so. Satan ist zwar besiegt, das ist eine Tatsache und das lesen wir auch im Neuen Testament. Zum Beispiel im Hebräerbrief, da heißt es, Christus ist nun auch ein Mensch geworden wie wir, um durch seinen Tod dem Teufel als dem Herrscher über den Tod die Macht zu entreißen. Also Jesus hat den Teufel entmachtet und Paulus schreibt es sogar noch deutlicher, er sagt sogar, Jesus hat den Teufel und seine Dämonen bloßgestellt. Und wenn früher ein Feldherr von einer großen Schlacht nach Hause kam, da kam die ganze Bevölkerung zusammen und er ist eingezogen in seine Stadt, er kam zurück und in einem Triumphzug, der Feldherr vorne raus und die Gefangenen, die er besiegt hat, die nahm er mit, das Gefangene und alle Leute an der Straße haben die angespuckt, angeschrien, haben gesehen, die sind gefangen, die sind die Loser, die sind die Verlierer. Und genau sowas schreibt der Paulus im Kolosserbrief. Er sagt nämlich, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet. Jesus hat es gemacht und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über sie errungen. Also die Fakten sind klar, Satan ist besiegt, er hat verloren, er wurde entwaffnet. Und als Jesus starb und wieder auferstanden, wurde endgültig klar, jawohl, Jesus ist der Sieger. Und trotzdem lesen wir im Neuen Testament auch, dass der Kampf weitergeht. Im 1. Petrusbrief zum Beispiel, da heißt es, seid besonnen, seid wachsam, euer Feind, der Teufel, streift umher wie ein brüllender Löwe, immer auf der Suche nach einem Opfer, das er verschlingen kann. Wir merken, es tönt nicht nach niedlichem Schoßhündchen, es tönt nach einem gefährlichen Feind. Und wie ist das zu erklären? Auf der einen Seite ist Satan besiegt, und auf der anderen Seite lesen wir, er streift umher, er kämpft, er sucht Opfer. Und vielleicht hilft euch das Bild vom Fußball. Es gibt ja bei euch auch gute Fußballvereine, habe ich gesehen. Das ist hier als Stellvertretung die Damenmannschaft von von dem Fußballverein US Schluein Ilanz. Der Verein ist echt fortschrittlich, da dürfen auch Frauen Fußball spielen und ich denke, die spielen auch gut. Sie spielen in der vierten Liga, die trainieren hart, können Fußball spielen und nehmen wir mal an, diese Viertliga-Frauen von diesem Fußballverein, von US Schluein Ilanz, sie müssten spielen gegen die Champions League Stars von Bayern München. Und uns ist allen klar, wie das Spiel ausgeht. Es wäre schon vor dem Anpfiff, wäre uns das sonnenklar, welche Mannschaft gewinnen würde. Es ist so ein unfairer Kampf, weil die Stars von Bayern München, die können auch noch einen schlechten Tag haben. Die können einen schlechten Tag haben, aber der Sieg von ihrem Team, die wird nie zur Diskussion stehen. Die Frauen, die können Fußball spielen, auf jeden Fall besser als ich, die haben was drauf, die trainieren, aber die sind keine Profis, die können gar nicht so viel Zeit aufwenden für Fußball, die haben alle einen Job oder gehen noch in die Schule, sind im Studium, die können nicht den ganzen Tag trainieren wie die Leute da von Bayern München. Und deshalb haben sie gar keine Chance, sie sind einfach chancenlos auf dem Platz, das ist ein total unfaires Fußballspiel. Und genauso ist auch der Kampf zwischen Satan und Jesus abgelaufen. Weil die beiden, die spielen nicht in der gleichen Liga. Jesus hat völlig diskussionslos und souverän gewonnen. 0-100. Das war keine Zitterpartie, wo man nicht wusste, wie wird das Spiel ausgehen? Jesus und Satan, die sind ebenbürtige Gegner und jetzt sind wir ganz gespannt, wie wird das werden und so. Sondern nein, das war von Anfang an klar, das war eigentlich ein langweiliges Spiel. Ein langweiliges Fußballspiel ohne Spannung. Es war von Anfang an klar, Jesus ist der Sieger, weil er einfach viel, viel stärker ist und in einer ganz anderen Liga spielt. Die Partie musste auch nicht noch in die Verlängerung gehen und am Schluss gab es auch noch kein Penaltyschießen, sondern es war klar, Jesus ist der Sieger. Aber nach diesem Sieg kam es zu heftigen Ausschreitungen im Stadion und genau darin sind wir im Moment. Das gibt es ja leider auch im Fußball, denk nicht in Ilanz, aber vielleicht in St. Gallen, in Zürich, in Bern. Da gibt es immer wieder, ist es immer wieder der Fall, dass es nach dem Fußballspiel zu Ausschreitungen kommt im Stadion. Es gibt so Fußballfans, Fußballrowdies, Hooligans, die kommen nur ins Stadion zum Rabatz machen. Die kommen ins Stadion und wenn das Spiel aus ist, dann randalieren sie, schlagen alles kurz und klein und besonders wütend sind sie, wenn ihr Team verliert. Dann sind sie besonders wütend und gehen auf die gegnerische Mannschaft los und versuchen das Stadion zu demolieren, versuchen in der Stadt zu demolieren. Sie sind wütend, weil ihre Mannschaft verloren hat. Und so ähnlich müssen wir uns auch den Teufel und seine Dämonen vorstellen. Als klar war, dass sie ihr Spiel verloren haben, dass Jesus der Sieger ist, wurden sie erst richtig wütend. Sie wussten, Jesus hat gewonnen, aber sie wollten ihm diesen Sieg überhaupt nicht gönnen, sie wollten ihm diesen Sieg vermiesen. Und seither versuchen sie, so viel wie möglich einfach noch kaputt zu schlagen. Sie sind wütend auf Jesus, weil er sie bis auf die Knochen blamiert hat. Aber sie merken auch, sie sind chancenlos gegen ihn und so richtet sich ihr Zorn gegen alles, was Jesus gemacht hat. Sie versuchen, die Gemeinde von Jesus kaputt zu machen, weil es seine Gemeinde ist. Und ich bin sicher, dass ihm auch die FG Ilanz, dass auch ihr ihm ein Dorn im Auge ist und dass er versucht, diese Gemeinde auch kaputt zu schlagen mit Entmutigung und mit Anfechtung, mit was ihm immer in die Quere kommt. Und ich denke, Satan versucht auch Ehepaare auseinanderzubringen, weil er merkt, Ehepaare sind ein Symbol für Jesus und für seine Gemeinde. Und da versucht er auch Ehepaare auseinanderzureißen. Und weil wir Menschen auch ein Ebenbild von Gott sind, versucht er auch so viele Menschen wie möglich einfach kaputt zu machen. Die spannende Frage ist auch, ja, warum lässt Jesus diese wütenden Hooligans einfach machen? Warum stoppt er die nicht? Warum können die seit 2000 Jahren randalieren? Und anscheinend gehört das zum Plan von Jesus dazu. Wir können nur spekulieren, warum das so ist. Lässt Jesus sie vielleicht einfach gewähren, damit sein Licht sich noch deutlicher abzeichnet von der Finsternis? Lässt er sie vielleicht machen, weil er durch die ganze Boshaftigkeit trotzdem etwas Gutes bewirken kann? Auf jeden Fall merken wir, der Kampf ist eine Tatsache. Und Tatsache ist auch, dass wir oft keinen Blick haben für diesen Kampf in der unsichtbaren Welt. Und so haben wir uns vielleicht alle auch gewundert und haben gedacht, ja, wie kann sowas geschehen wie in Berlin, dass jemand einfach einen Lastwagen nimmt und in einen Weihnachtsmarkt hineinfährt und sinnlos 12 Menschen umbringt. Wie kann man so etwas tun? Könnte es sein, dass der Attentäter von Satan und seinen Dämonen dazu getrieben wurde? Das heißt nicht, dass er sich entschuldigen könnte und sagen könnte, ja, ich konnte nicht anders. Nein, er trägt trotzdem die ganze Schuld an diesem grauenhaften und sinnlosen Attentat. Er trägt diese Schuld, er kann sich nicht entschuldigen. Und im Epheserbrief, da heißt es im 2. Kapitel, ihr hattet euch nach den Maßstäben dieser Welt gerichtet und wart dem gefolgt, der über die Mächte der unsichtbaren Welt zwischen Himmel und Erde herrscht. Jenem Geist, der bis heute in denen am Werk ist, die nicht bereit sind, Gott zu gehorchen. Also Paulus sagt, Satan wirkt bis heute in und durch die Menschen, die zu seinem Reich, zum Reich der Finsternis gehören. Und wen meint er damit? Er meint alle Menschen, die keine bewusste Entscheidung für Jesus getroffen haben. Die gehören alle zum Reich der Finsternis. Und diese Erkenntnis kann uns helfen, auch die Dinge einzuordnen. Wenn wir die Tagesschau sehen, wenn wir die Tageszeitung lesen. Und eigentlich müssen wir uns viel mehr wundern, dass nicht mehr solche Attentäte geschehen. Ich bin überzeugt davon, wir werden auch einmal in der Ewigkeit bei Jesus sein und staunen, vor was er uns alles bewahrt hat, was wir vielleicht gar nicht gemerkt haben. Und manchmal wundern wir uns auch über unsere Freunde und wir wundern uns und denken, warum treffen sie keine Entscheidung für Jesus? Sie haben so viel schon von Jesus gehört, wir haben von Jesus erzählt, sie haben zugehört, sie sind schon mitgekommen in die FEG und in einen Gottesdienst. Sie haben das ganze Evangelium gehört, sie haben in der Bibel gelesen und sie haben trotzdem keine Entscheidung getroffen. Sie wissen genau, Jesus ist für mich gestorben und trotzdem treffen sie einfach keine Entscheidung für Jesus. Und wir fragen uns ja, warum? Wir hatten letztes Jahr live on stage bei uns eine Musical-Evangelisation. Es gab wahre Lebensgeschichten als Musical verpackt, unglaublich berührende Geschichten. Es gab danach eine unglaublich starke Botschaft. Die Menschen wurden aufgerufen und haben gesagt, hey, du darfst heute Abend Jesus kennenlernen. Jesus ist Realität und du darfst ihn kennenlernen. Komm doch nach vorne. Ich habe einen guten Freund mitgenommen. Er war schon einige Male in der Gemeinde und der Prediger vorne hat gesagt, ja, stupf doch deinen Freund an und sag, ja, willst du nicht auch heute eine Entscheidung getroffen? Und ich habe gesagt, komm, das mache ich auch. Ich habe ihn so angestupft und gefragt, möchtest du nicht auch mit mir nach vorne gehen? Und er hat gesagt, nein. Das will ich nicht. Und ich denke, wie kann man gerne nach so einer Lebensgeschichte, eine wahre Lebensgeschichte, eine starke Botschaft, wie kann man einfach dann sagen, nein, das will ich nicht? Was hindert denn unsere Freunde daran? Und im 1. Korintherbrief, im 2. Korintherbrief, da heißt es, wenn das Evangelium trotzdem wie mit einer Decke verhüllt ist, dann ist es bei denen der Fall, die verloren gehen. Der Gott dieser Welt hat sie mit Blindheit geschlagen, sodass ihr Verständnis verfinstert ist und sie den strahlenden Glanz des Evangeliums nicht sehen. Also Paulus sagt, der Gott dieser Welt, er meint Satan, hat die Menschen, die zu seinem Reich gehören, mit Blindheit geschlagen. Er hat ihren Verstand verfinstert, um zu verhindern, dass sie das helle Licht des Evangeliums, der guten Botschaft sehen. Deshalb sollten wir auch nicht überrascht sein oder frustriert sein, wenn Freunde, Verwandte oder Bekannte nichts von Jesus wissen wollen. Die sind leider mit Blindheit geschlagen. Und trotzdem erleben wir immer wieder, so wie das Hussein erlebt hat, dass Jesus auch Licht schenken kann, dass er diese Blindheit zerreißen kann, dass Menschen trotzdem eine Entscheidung für Jesus treffen können. Ja, und die Frage ist auch, was hilft uns denn in diesem Kampf gegen die finsteren Mächte? Wie können wir bereit sein für diesen Kampf? Wie können wir verhindern, dass wir plötzlich einfach so im T-Shirt und kurzen Hosen, so wie Zivilisten, auf dem Schlachtfeld stehen und völlig deplatziert sind? Und als Erstes ist es ganz wichtig, überhaupt zu erkennen und auch zu glauben, dass es diesen Kampf in der unsichtbaren Welt gibt, dass es da tatsächlich einen Kampf gibt, der uns umgibt. Und es ist ganz wichtig, auch immer wieder den Blick hinter die Kulissen zu werfen. Weil ich merke selber, in einer Konfliktsituation verlieren wir ganz schnell den Blick dafür. Und wir blicken nur auf Menschen. So schnell geht es bei uns um Menschen. Wir streiten vielleicht mit dem Ehepartner, mit Leuten in der Gemeinde, mit Arbeitskollegen, mit Nachbarn, mit Verwandten, mit Lehrern und vergessen ganz, dass der Kampf eigentlich auf einer ganz anderen Ebene ist. Paulus sagt, das Schlachtfeld ist ganz an einem anderen Ort. Wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Wir kämpfen gegen die unsichtbaren Mächte der Finsternis. Könnte es sein, dass die auch bei unserem Konflikt eine Rolle spielen, dass gar nicht der Ehepartner das Problem ist, sondern dass Satan daran ist, da die Ehe kaputt zu machen. In der Bibel lesen wir davon, dass Satan uns seine destruktiven Gedanken, seine zerstörerischen Gedanken in den Kopf einpflanzen kann. Keine Ahnung, wie er das macht, wie er unsere Gedanken beeinflusst, aber anscheinend funktioniert das. Im Johannesevangelium lesen wir, Jesus war mit seinen Jüngern beim Abendessen und der Teufel hatte Judas, dem Sohn von Simon Iskariot, bereits den Gedanken ins Herz gegeben, Jesus zu verraten. Also die Bibel lässt uns dahinter die Kulissen blicken. Den Gedanken, Jesus zu verraten, hatte der Teufel dem Judas ins Herz eingepflanzt. Das war zuerst gar nicht seine eigene Idee. Aber Judas kann sich nicht entschuldigen, sondern er hat diesen Gedanken angenommen. Er hätte seine Gedanken kontrollieren sollen und diesen Gedanken so schnell wie möglich verwerfen sollen. Aber er hat diesem Gedanken immer mehr Raum gegeben, hat gedacht, vielleicht überlegt, ja, Jesus verraten, ja, warum eigentlich auch nicht, und hat überlegt, hin und her überlegt und hat dem Gedanken immer mehr Raum gegeben und so konnte der Teufel auch mehr Raum gewinnen. Und Judas ist kein Einzelfall im Neuen Testament, wir lesen auch von Petrus, dass der Teufel ihm diese teuflischen Gedanken eingeflüstert hat. Und auch in der Geschichte von Hananias und Sapphira lesen wir dasselbe. Auch da hatte der Teufel seine Hände im Spiel. Also er kann unsere Gedanken beeinflussen. Und leider ist es bis heute einer seiner Lieblingswaffen. Der Teufel versucht uns immer wieder, seine kaputtmachenden Gedanken unterzujubeln. Und wenn wir nichts von diesem Kampf wissen, erschrecken wir über uns selber und denken, ja, wie konnte ich nur sowas denken? Wie konnte ich nur sowas Gemeines denken? Wie kann ich nur so böse Gedanken in meinem Kopf haben? Und Satan hat dann schon wieder den nächsten Gedanken bereit und sagt dir, du bist ein schlechter Christ. Sowas Schlechtes zu denken, das zeigt mir, dass du ein schlechter Christ bist. Du hast keine Ahnung vom Evangelium, keine Ahnung von der Bibel, du bist ein schlechter Christ. Und schon fühlt man sich doppelt mies, weil man so schlechte Gedanken hat und weil Satan uns auch noch sagt, du bist ein schlechter Christ. Aber wenn du um diesen geistlichen Kampf weißt, wenn du hinter die Kulissen blicken kannst, dann weißt du, dieser Gedanke kam gar nicht von mir. Du darfst diesen Gedanken einfach zurückwenden, postwenden, zurückschicken an Satan. Und die wichtige Frage ist auch, ja, wie können wir jetzt herausfinden, welche Gedanken sind von mir, welche Gedanken sind von Gott und welche Gedanken sind von Satan? Wie können wir das herausfinden? Und wir schauen uns dazu Beispiele an. Halb verschlafen schaust du morgen, Montagmorgen um 6 Uhr in den Spiegel und es schießt dir der Gedanke in den Kopf, ich bin hässlich. Meine Haare fettig, meine Nase zu lang, mein Mund zu klein, meine Augen zu groß und schon bald habe ich auch noch ein Doppelkind. Ein Doppelkind. Sind diese Gedanken jetzt von Gott oder sind sie von Satan? Das ist relativ einfach, gell? Die Gedanken sind sicher nicht von Gott, weil Gott sagt zu dir, hey, ich habe dich geschaffen. Du bist einer meiner genialen Gedanken, du bist perfekt. Genauso wie du bist, ich liebe dich, ich habe dich gemacht. Ich habe dich gut gemacht. Vielleicht triffst du dich dann zum Morgenessen mit einer Freundin und plötzlich schießt dir der Gedanke durch den Kopf, du könntest ihr von deiner nervigen Nachbarin erzählen. Es gibt da eine alleinerziehende Mutter, die immer wieder die Waschküche blockiert in deinem Mehrfamilienhaus und du lässt es über sie ab. Du erzählst deiner Freundin, wie schlecht ihr Kind erzieht und wie sie letzte Woche die ganze Wäsche rosarot verfärbt hat, wie eine schlechte Hausfrau ist und. Und die Frage ist ja, von wem kam dieser Gedanke zum Lästern? Er kam nicht von Gott, weil Gott hat auch gute Gedanken über deine Nachbarin. Er hat auch sie geschaffen. Er liebt sie und er wünscht sich so sehr, dass auch die Nachbarin sein Kind werden darf. Aber selbstverständlich sind auch wir Männer oft empfänglich für Gedanken des Teufels und ich habe beim Vorbereiten eine Geschichte konstruiert für uns Männer und habe dann gemerkt, hey, eigentlich muss ich gar keine komische Geschichte erzählen, sondern einfach von mir. Ich war vor rund einem Monat, hatten wir als Gemeindeleitung ein schwieriges Gespräch. Und irgendwie, als ich wieder zu Hause war, gell, und nochmal überlegt hatte, ja, was ging eigentlich heute Abend ab, irgendwie kam mir dann der Gedanke, hey, meine Leiter, die anderen beiden in der Gemeindeleitung, kam mir der Gedanke, die haben mich schlecht unterstützt. Sie haben mich im Regen stehen gelassen. Und ein Gedanke kam, noch ein Gedanke und ein Gedanke, und ich habe plötzlich den Gedanken gehabt, hey, die meinen es nicht gut mit dir. Die meinen es nicht gut mit mir. Und plötzlich kamen auch Gedanken vom Selbstmitleid, und ich habe gedacht, hey, ich bin wirklich so arm. Ich bin so arm dran. Ich muss so viel arbeiten und die Gemeinde ist so klein, also können wir nicht ein volles Gehalt zahlen. Das ist ja also wirklich, und dann noch lassen sie sich noch im Regen stehen und so. Aber zum Glück, gell, durfte ich noch einmal die Predigt überarbeiten, und plötzlich merkte ich, hey, Moment, was geht eigentlich ab in meinem Kopf? Was geht da eigentlich gerade ab? Warum denke ich plötzlich so schlecht über die Leute in meiner Gemeindeleitung? Weil eigentlich sind wir ein gutes Team, wir sind eine Dreieinigkeit, wir ergänzen uns sehr gut. Ich gebe gerne Gas, sie stehen gerne auf der Bremse. Also eine sehr gute Ergänzung, wir ergänzen uns wirklich sehr gut, und ich habe dann gemerkt, hey, ich muss die Gedanken einfach zurückweisen. Es bringt mich nicht weiter, wenn ich denke, ich bin so arm und die anderen sind so böse mit mir. Ich habe gemerkt, es bringt mich nicht weiter, und es stimmt gar nicht. Die meinen es echt gut mit mir. Das stimmt ja überhaupt nicht. Das sind Gedanken vom Feind. Er will unsere Einheit kaputtschlagen, unsere Dreieinigkeit. Er will das kaputtschlagen. Und er will mich auch blockieren in der Selbstmitleidsfalle. Ich habe gemerkt, wenn ich so in drin bin und denke, oh, ich bin so arm, man kommt fast nicht mehr raus aus dem. Man bemitleidet sich selber und denkt, oh, ich bin wirklich arm, aber es bringt dich nicht weiter. Und ich habe plötzlich gemerkt, hey, die Gedanken muss ich stoppen. Das sind gar keine Gedanken von Gott, das sind teuflische Lügen. Und die Gemeindeleitungsbrüder, die meinen es gut mit mir. Und es geht mir auch gut in der Effe geschahen. Gott selber hat mich dahingestellt. Es war sein Plan. Und sein Plan ist gut. Und manchmal lässt sich das aber auch nicht so einfach beurteilen. Ja, welcher Gedanke kommt jetzt von Gott und welcher vom Teufel? Und so ganz generell kann man sagen, wenn dich ein Gedanke verletzt, wenn er dir ganz persönlich wehtut, wenn er dich entmutigt, wenn er auch deine Persönlichkeit herabwürdigt, dann ist er nicht von Gott. Weil genau so ist der Teufel. Er will dich fertig machen, er will dir wehtun, er will dich entmutigen. Und er ist einer, er klagt dich ständig an, er nörgelt ständig an dir rum und er versucht immer wieder, deine Gedanken auf deine Fehler zu richten, dir zu sagen, du bist so schlecht und das ist schlecht und da hast du versagt und das war Schuld und das hast du verbockt und das war grottenschlecht. Aber wenn Jesus mit dir spricht, dann sind es meistens Gedanken der Zuversicht, Gedanken der inneren Ruhe, der Hoffnung, der Gewissheit. Da ist eine Stimme, die dir sagt, hey, es wird gut werden, ich bin bei dir. Und selbst dann, wenn Jesus vielleicht wirklich mal seine Finger auf eine wunde Stelle legen muss, dann tut er das voller Liebe. Er ist nicht einer, der einfach mit der groben Axt auf dich reinschlägt, sondern wenn er dich korrigieren muss, tut er selbst das mit ganz viel Liebe. Und wenn ein Gedanke bei dir Hektik auslöst, wenn du so unruhig wirst, wenn du Angst hast oder sogar Panik, dann ist dieser Gedanke meistens vom Teufel, von deinem Feind. Und solchen Gedanken sollen wir keinen Raum geben. Und damit wir noch besser lernen, diese Gedanken zu sortieren, habe ich euch ein Blatt mitgebracht. Ich hoffe, ich finde es irgendwo in meiner Tasche drin. Ich kann es euch gerne am Schluss noch geben. Und es ist so eine Gegenüberstellung. Wir finden jemals einen destruktiven Gedanken. Also wir sehen hier, oh Entschuldigung, wir sehen hier Gedanken des Teufels. Was ist der Plan vom Teufel? Teufel sagt, ich zuerst. Du musst zuerst mal für dich schauen. Wenn du nicht für dich schaust, schaut niemand für dich. Aber Gottes Plan ist eigentlich, dass er zuerst kommt. Dann gibt es auch einen Bibelvers, wo das erklärt wird. Und das finde ich ganz spannend, um einfach mal zu Hause in aller Ruhe durchzulesen, zu merken, hey, was ist eigentlich der Plan von Gott und was ist der Plan vom Teufel. Und ihr dürft diese Zusammenstellung gerne mit nach Hause nehmen. Ich lege sie dann beim Aufgang auf. Ihr dürft sie gerne mitnehmen und zu Hause in aller Ruhe darüber nachdenken. Und ganz am Anfang von diesem kämpferischen Abschnitt schreibt Paulus, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält, ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Und der Paulus macht uns deutlich und sagt, hey, wir sind nicht einfach chancenlos den Dämonen und dem Teufel ausgeliefert. Paulus schreibt uns nicht diesen Brief zum uns Angst machen, sondern Paulus sagt, hey, Gott will dir seine Kraft schenken und er hat eine Rüstung für dich bereit. Niemand von uns muss ungeschützt und unbewaffnet auf dieses Schlachtfeld gehen, wie ein Zivilist. Paulus schreibt von den finsteren Mächten nicht, um uns Angst machen. Er schreibt nicht und sagt, ihr Armen in Ephesus, ihr seid verloren. Ihr seid hoffnungslos verloren. Es gibt einen Kampf und ihr werdet verlieren. Sondern nein, Paulus sagt, hey, Jungs, ich sage es euch, es gibt diesen Kampf, aber ihr seid überhaupt nicht hoffnungslos und aufgeschmissen, sondern da ist Gott, der auf eurer Seite steht und der viel stärker ist als alle anderen Mächte. Und er will uns ermutigen und sagen, hey, Gott kann dir alles schenken, um diese Schlacht zu gewinnen. Und ein guter Anfang ist, wenn wir in der kommenden Woche einfach immer wieder versuchen, hinter die Kulissen zu schauen und uns zu fragen, in allen Konflikten, ja, wo gibt es vielleicht auch eine Ebene dahinter? Was läuft ab in der unsichtbaren Welt? Und auch zu überlegen, was kommt, was geht in meinem Kopf ab? Was sind da für Gedanken da? Und woher kommen diese Gedanken? Und die Gedanken zu prüfen und den Gedanken des Feindes keinen Raum zu geben. Und wenn uns das gelingt, mit Gottes Hilfe diese Gedanken vom Teufel abzuweisen, dann haben wir schon ganz viel gewonnen in diesem Kampf in der unsichtbaren Welt. Und ich möchte mit uns beten. Und Vater im Himmel, ich danke dir, dass wir durch dein Wort auch hinter die Kulissen blicken dürfen. Du lässt uns nicht im Unklaren, was da für ein Kampf tobt. Aber danke, dass du uns nicht Angst machen willst, sondern dass du uns zur Seite stehen möchtest. Danke für die Ermutigung, dass wir nicht hoffnungslos verloren sind, sondern dass du an unserer Seite bist und dass du uns deinen Schutz geben willst. Danke, dass du mit uns mitgehst in den Alltag, in die neue Woche. Hilf du uns, hinter die Kulissen zu schauen und unsere Gedanken zu prüfen und auch Gedanken vom Feind zurückzuweisen. Schenk du uns Weisheit, welche Gedanken von dir sind und welche Gedanken vom Feind kommen. Danke, dass wir dich haben. Danke, dass du an unserer Seite stehst. Amen.